Deutschlandfunk Kultur heute.
Jetzt packen wir hier das Kultur heute Handbuch raus und fügen ihm eine Seite hinzu.
Endlich mal erklärt.
Heute erklären wir endlich mal einen schwierigen Begriff, denn wir fragen, sind wir heute noch alle Romantiker? Von der Romantik sagen ja die einen, sei nichts mehr übrig außer einem Adjektiv, das schwer unter Kitschverdacht steht. Romantisch, das ist landläufig vielleicht ein Candlelight-Dinner, aber schon dieser Begriff klingt ja irgendwie nach Preisschild und billigem Schaumwein. Andere sind überzeugt davon, dass die Romantik eigentlich nie aufgehört habe und bis heute das kulturelle Selbstverständnis prägt, vor allem in Deutschland, dem Land der dunklen Wälder und der strahlenden Aufklärung. Lassen sich aber Minimal Music, Konzeptkunst und Konstruktivismus noch mit romantischen Konzepten übereinbringen? Und was wären die eigentlich? Die Frage geht an meinen Kollegen Carsten Probst. Herr Probst, sind wir heute noch alle Romantiker oder nur kitschig?
Ja, Herr Biesler, ich glaube, als Rezipienten von Kunst sind wir zu einem überwiegenden Teil doch noch eingefleischte RomantikerInnen. Das soll nicht heißen, dass mit Kunst jetzt oder Kultur zwingend große Gefühle verbunden sein müssten. Aber es gibt doch eine große Anzahl aus meiner Sicht doch immer noch sehr verbreiteter Erwartungen an das Erleben von Kunst oder auch Musik und Literatur. Und diese Erwartungen bestimmen dann letztlich auch die Urteile darüber, ob etwas gelungen ist, vielleicht sogar als berührend oder als genial empfunden wird. Diese Erwartungen sind durchaus noch von einer gewissen Haltung geprägt, wie sie aus der Zeit der Romantik überliefert ist.
Dann müssen Sie uns jetzt aber erklären, was romantisch ist an diesen Erwartungen.
Ja, also zum einen, es gibt eine ganze Menge von solchen Erwartungspartikeln, würde ich sagen. Also zum einen, eine Erwartung, die mir häufig begegnet, auch im Dialog mit anderen, ist die Erwartung des Geheimnisses der Kunst. Also da kann etwas sehr Banales oder Simples auch vorliegen. Van Goghs Sonnenblumen, nehmen wir mal ein sehr bekanntes Gemälde, das zeigt uns was ganz Vertrautes. Auch in Natura finden wir vielleicht Sonnenblumen in gewisser Weise auch schon schön oder angenehm. Aber bei Van Goghs Malerei entfaltet sich dann eine zusätzliche Wirkung. Das kann man sich nicht wirklich erklären, woran das liegt. Vielleicht will man es auch gar nicht erklären, aber das scheint doch irgendwie ein Appell an die Aufmerksamkeit für etwas Besonderes zu sein, was man nicht aussprechen kann, das gleichsam so eine Tür zu einer anderen Art von Realitätswahrnehmung öffnet, die auch irgendwie über uns hinausgeht. Und das ist dann auch schon fast die zweite Erwartung, die oft auch mit Kunst referiert. Also sie erhebt uns quasi immer noch in dieser Subjektivität, als wäre in unserer subjektiven beschränkten Wahrnehmung fast schon eine Vorahnung von anderen höheren Realitäten enthalten, mit der wir dann sozusagen in Berührung kommen. Und als Subjekt der Kunst kann man sich sozusagen so fühlen, als trage man noch die Welt als Einheit irgendwie in sich. Und daran knüpfen sich dann auch viele andere Erwartungen an, so diese absolute Gegenwart, von der in den 80er Jahren mal die Rede war, oder des historischen Augenblicks, der Erhabenheit, der Abgeschiedenheit von der Alltagswelt und so weiter.
Vom Konzept her kann ich das nachvollziehen, aber ist es nicht tatsächlich dann doch weniger romantisch in der heutigen Welt? Gehen wir nicht genauso ins Museum, wie sie sich vielleicht auf ein schönes Abendessen freuen oder auf ein neues Auto und gespannt sind, was die neuen Ledersitze angeht?
Ja, glaube ich schon. Also das ist aber vielleicht gar nicht unbedingt ein Widerspruch, weil diese Banalisierung und Kommerzialisierung des Erhabenen hat die Kunst eigentlich selbst immer schon wieder zum Thema gemacht. Bestes Beispiel immer diese Pop-Art, wo ja eigentlich fast gar kein Unterschied mehr zwischen Kunstwerk und Ware oder zum Beispiel einer Dollarnote oder einer Packung Waschmittel gemacht wird.
Entscheidend ist nur der Ort. Ist es im Museum oder außerhalb?
Es referiert zum Museum ganz direkt, weil es nur so lange funktioniert, wie man grundsätzlich noch davon ausgeht, dass Kunst eigentlich doch was anderes ist als eine Waschmittelverpackung. Und deswegen ist das Museum immer der Hintergrund dieser Präsentation. Und über diesen Umweg kommt dann doch eben wieder diese eben genannte Erwartung an die Kunst hinein, dass sie uns doch wieder eine Wahrheit über die Welt vermittelt und uns in unserer Subjektivität irgendwie in einem Überblick über die Welt erhebt, auch in unserer Kritik, beispielsweise über den Verlauf der Weltgeschichte und über diesen Verlauf der Kommerzialisierung.
Das heißt, wir kommen nicht raus aus der romantischen Haltung zur Kunst, oder gäbe es eine, die nicht romantisch ist?
Ja, das wäre eine Haltung, die sozusagen das Subjekt oder das Subjektive als Rezipient auch nicht mehr als Einheit betrachtet, nicht mehr so als eine Verlaufsform, die sich irgendwie zu einer Art von Absolutem entwickelt, wie das Hegel ja formuliert hat. Also dieses nicht-romantische Subjekt verzichtet eben auf solche höheren Einsichten, auf höhere Mächte, auf höhere Erkenntnis, auf Exklusivität, wenn man so will. Versteht sich eher so im Sinne eines Netzwerks. Manche nennen das ja heute ein bisschen bissig Schwarmintelligenz, aber diese Haltung ist eben schon viel früher, auch gerade wenn wir jetzt über Kunst sprechen, in der Kunst anzutreffen. Bei den Franzosen vor allem, denken Sie an Courbet, bei Flaubert, bei Manet, bei Cézanne, bei Matisse. Das ist so eine Reihe bis zu Duchamp, die man immer analytisch nachvollziehen kann. Im deutschsprachigen Raum eher, würde ich sagen, in der Philosophie und Literatur, Nietzsche zum Beispiel, Musil, bei Wittgenstein, bei Heidegger. Das hat jetzt nichts unbedingt so mit Vorgriffen auf Internet oder so zu tun, sondern eben mit der Einsicht, dass das Wissen immer sich weiter ausdifferenziert. Also, dass man eben nicht mehr alles wissen kann und dass man das Wenige, das man weiß, eben teilen muss mit den anderen.
Das ist dann eine eher sachliche Sicht. Carsten Probst hat uns die Romantik endlich mal erklärt. Dankeschön.